inclusive elections are at the core of democracy. Interference in elections requires a powerful response. The EU has the most advanced and powerful legal framework for online platforms, balancing freedom and responsibility, the Digital Services Act. It cannot be said often enough that the DSA does not censor content. It creates efficient mechanism for the removal of illegal content defined by other EU or national law, such as illegal hate speech. Because what is illegal offline is also illegal online.
Das war die EU-Digitalkommissarin Henna Vikkunen über den Digital Services Act, auch DSA genannt. Das EU-Gesetz, das soziale Medien wie TikTok, X und Instagram reguliert und das Plattformen vor allem zu mehr Transparenz über die Entfernung illegaler Inhalte und algorithmische Risiken verpflichtet. Seit Februar letzten Jahres gilt der DSA für alle Online-Dienste in der EU. Doch wie funktioniert das Ganze in der Praxis und reicht er aus, um NutzerInnen und auch den politischen Diskurs in Europa zu schützen? Darüber wollen wir in dieser Folge von EU2Go sprechen mit Luise Quaric, unser Policy Fellow am Jack the Law Center, und Philipp Darius, Postdoc am Center für Digital Governance an der Hertie School.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Hi, Tim.
Sehr gerne, hallo ihr beiden. Soziale Medien sind in unserem Leben ja nicht mehr wegzudenken. Also ob jetzt eBay, Instagram, X, wir alle sind immer auf Plattformen unterwegs. Und heute wollen wir uns aber vor allem damit beschäftigen, wie eben diese sozialen Medienplattformen nicht nur Einfluss auf unser Leben haben, sondern auf demokratische Wahlen und auf die politischen Prozesse in der EU und wie die EU damit umgeht. Vielleicht fangen wir einmal an mit der Gefahr, die soziale Medien für politische Prozesse darstellen können. Und oft ist ja dann von Desinformation die Rede, die auf sozialen Plattformen verbreitet wird. Wie groß ist denn diese Gefahr wirklich genau, die von sozialen Medien ausgeht für demokratische Diskurse, für Wahlen und für unsere Demokratie?
Also in den letzten Monaten gab es immer wieder Diskussionen über die Rolle von Social-Media-Plattformen, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen. Also das gab es eigentlich bei allen größeren Wahlen in den letzten Monaten. Jetzt im Mai war ja die Präsidentschaftswahl in Polen. Da gab es hinterher Berichte über gezielte Desinformationskampagnen und auch größere Bot-Netzwerke auf Social Media. Ein größeres Beispiel ist natürlich auch die Präsidentschaftswahl in Rumänien im letzten Jahr, wo es zumindest auffällig war, dass einige eigentlich eher kleinere Kandidaten dann kurz vor der Wahl extrem große Reichweite auf TikTok hatten. In dem Zusammenhang geht es natürlich auch häufig um Russland, das Social-Media-Plattformen nutzt, um gezielt Desinformationsnarrative zu verbreiten. Aber es ist eben auch nicht nur Russland. Also bei der Bundestagswahl zum Beispiel war ja Elon Musk häufig in den Medien, der seine Plattform X auch versucht hat zu nutzen, um die AfD zu unterstützen und dort ein Interview mit Alice Weidel geführt hat. Also diese Versuche gibt es auf jeden Fall. Man muss dazu aber auch sagen, dass inwieweit das wirklich dann die Ergebnisse von Wahlen zum Beispiel beeinflusst, das ist sehr schwer zu messen.
Ja, genau wie Luise gerade eben gesagt hat, sind eben Effekte auf Individualebene relativ schwierig zu messen in empirischen Studien, wenn man zum Beispiel an Webtracking-Panel-Daten denkt, und eben dann oft nicht signifikant. Und da wir alle aus ganz vielen verschiedenen Quellen unsere Informationen beziehen, und gerade während Wahlen eben da der Zyklus auch nochmal zunimmt an politischen Informationen und vielleicht auch Targeted Ads, ist es ganz schwierig, das zu isolieren als Effekt auf einzelne Nachrichten. Und genau deshalb ist es umso wichtiger zu wissen, welcher Content wie weit überhaupt verbreitet ist auf der Plattform, um digitale Plattformen als Informationsumgebung besser zu verstehen. Denn wir alle, wenn wir das Gefühl haben, dass sich die Mehrheitsmeinung ändert irgendwo, das kann jetzt der Nachrichtendiskurs sein, aber es kann auch in sozialen Medien sein, dann hat das auch Einfluss auf unsere Einstellung und wie wir diese äußern. Und in der Tat zeigen Forschungsergebnisse, dass radikaler und emotionalisierender Content im Durchschnitt eine deutlich größere Rolle und größere Reichweite in sozialen Medien spielt, als das jetzt irgendwie konstruktive Nachrichten oftmals machen. Und darum haben populistische und radikale Parteien teilweise enorme Reichweiten auf verschiedenen Plattformen. Da war ja TikTok viel im Gespräch in den letzten 1 bis 2 Jahren. Und Kolleginnen vom Projekt Sparta der Bundeswehruniversität und ich haben vor den Europawahlen Daten gesammelt von allen europäischen Parteien. Und das Arbeitspapier befindet sich zurzeit im Review-Prozess. Und da haben wir herausgefunden, dass in der gesamten EU vor den Europawahlen zum Europäischen Parlament radikale, populistische, linkspopulistische und rechtspopulistische Parteien erfolgreicher waren da darin, Likes zu generieren und quasi, wie man das nennt, im Neudeutschen Audience Engagement zu generieren. Und das eben gerade auf TikTok und YouTube, dass eben halt quasi das, was in den Medien oft berichtet wird, auch empirisch in ganz Europa hält. Und natürlich hängt das auch mit extrem aktiven Unterstützerinnen der extremen Parteien zusammen, die vielleicht eine höhere politische Incentivierung haben, aktiv zu sein und wahrscheinlich mehr, wie man das nennt, Identity Cues, also sich auch stärker damit identifizieren. Und aber durch diese Aktivität dann die Posts auch zunehmend noch durch die algorithmischen Systeme geboostet werden, weil diese eben ganz stark auf Early Engagement nach Posts anspringen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist ein Problem die fehlende Transparenz und Datenzugang zu Algorithmen und das erschwert eine Ursachenanalyse und deswegen ist der DSA wichtig, dass es eben mehr Datenzugang gibt und am Beispiel von X oder ehemals Twitter sieht man ja auch, dass als Elon Musk die AfD-Post geteilt hat, die AfD auf einmal eine viel größere Reichweite hatte global. Es besteht außerdem Verdacht, dass der Algorithmus politisch gleichgesinnte Positionen stärker boostet und eben rechtspopulistischen Content stärker boostet. Und so werden bestimmte politische Akteure von den Plattformen und den verwendeten algorithmischen Systemen eben bevorzugt.
Also insgesamt, denke ich, kann man schon sagen, dass immer mehr politischer Diskurs auf Social-Media-Plattformen stattfindet und dass diese Plattformen aber eben kein neutraler Marktplatz sind für diesen Diskurs, sondern dass verschiedene Faktoren wie das Design von Plattformen, aber auch wie verschiedene Akteure diese Plattformen nutzen, dann insgesamt den Diskurs verzerren können.
Jetzt haben wir in der EU ja den Digital Services Act, der seit letztem Jahr in Kraft ist, also den DSA. Ein Gesetz, das eben diese Social Media Plattform regulieren soll, um die NutzerInnen zu schützen, aber auch um den demokratischen Diskurs besser zu schützen. Was wird denn genau in diesem DSA geregelt und wie versucht die EU, Social Media Plattformen in Schach zu halten?
Der DSA und auch das sogenannte Schwestergesetz, das Gesetz über digitale Märkte, DMA, die sollten so eine Art umfassendes Regelwerk, eine Art neues Grundgesetz für die Online-Welt liefern und die Plattformen damit sicherer und fairer machen. Der DMA konzentriert sich mehr auf diese Wettbewerbsdimension und soll verhindern, dass große Tech-Unternehmen, die sogenannte Gatekeeper-Position haben, diese Stellung ausnutzen können. Und der DSA reguliert alle Arten von digitalen Diensten, die in Europa angeboten werden. Genau, in erster Linie soll der die Rechte von Nutzern und Nutzerinnen schützen und aber auch, wie du schon gesagt hast, mehr Transparenz auf Plattformen sorgen. Zum Beispiel auch, wenn Plattformen Sachen entscheiden, wie Inhalte zu moderieren oder auch Inhalte zu entfernen. Der DSA soll besseren Datenzugang für Forscher liefern und er verpflichtet Plattformen auch, Risiken, die von ihren Diensten entstehen könnten, zu minimieren und einzuordnen. Da gibt es nochmal Unterschiede. Also für besonders große Plattformen, das sind im DSA-Plattformen mit mehr als 45 Millionen monatlichen aktiven Nutzern, für die gelten nochmal strengere Regeln. Also das sind dann die bekannten großen Social-Media-Plattformen, Instagram, Facebook, X, LinkedIn zum Beispiel. Aber es sind eben auch andere Plattformen, wie zum Beispiel Booking.com, Amazon oder auch Zalando.
Ja, Very Large. Wie heißen die? Die
sehen wir so. Very Large Online Plattform.
Ah ja, auch ganz schön Flops abgekürzt.
Very Large Online Search Engines.
Ja, ich habe immer nur Flops in Erinnerung, wenn ich an DSA denke.
Wir hoffen natürlich alle, dass der DSA kein Flop wird am Ende. und was auch noch interessant ist, ist, wie der DSA reguliert. Denn das ist schon eine Veränderung von European Governance in der Hinsicht, dass es quasi Policy-Innovationen gibt. Zum einen hat die Kommission eine viel zentralere Rolle als in anderen regulatorischen Netzwerken, wenn man jetzt zum Beispiel an Energienetzwerk oder Energieregulierung denkt. Und das war insbesondere auf Wunsch der französischen Regierung. Während des Trilogverfahrens wurde das stärker verankert, weil man in der Europäischen Datengrundschutzverordnung beziehungsweise der Durchsetzung davon gesehen hat, dass die irische Regierung vor allem das gegenüber den Plattformen nicht richtig durchsetzen konnte oder der irische Data Protection Officer und das eben dadurch jetzt rechtfertigt, dass die Kommission stärker beteiligt ist und versucht, das gegenüber diesen sehr großen Online-Plattformen und den Search Engines durchzusetzen und man davon ausgeht, dass wahrscheinlich dort mehr Expertise vorhanden ist und vielleicht auch mehr Stoßkraft vorhanden ist als jetzt bei teilweise kleineren Regierungen oder den Data Protection Officers oder dann auch den DSCs. Jetzt ist es so, dass in Irland der Digital Service Coordinator, dafür steht DSC, relativ gut ausgestattet wurde. Das ist eine neue Medienkommission, CNAM genannt, mit zurzeit, glaube ich, ungefähr 250 Angestellten, von denen nicht alle am DSA-Durchsetzung arbeiten, aber viele. Und die versuchen eben quasi Kapazitäten zu entwickeln über die Zeit. Was es außerdem noch gibt als Neuerung, also neben der Beteiligung der Kommission, neben diesen neuen Regulatorikbehörden und dem Netzwerk von denen, gibt es die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Intermediären. Also wird es zumindest jetzt so in der Regulatory Governance Forschung genannt. Mhm. Und eigentlich bedeutet das verschiedene Stakeholdergruppen, die regulatorische Funktionen übernehmen können. Das sind zum Beispiel Forschende, die durch Datenzugang Wissen schaffen sollen, also ein besseres Verständnis von den eventuellen Risiken von den digitalen Diensten. Dann zweitens sind das Auditoren oder Auditors, Independent Algorithmic Auditors heißt das im Englischen. Also ähnlich wie im Finanzauditing gibt es jetzt Auditing-Firmen, die durch die Plattform angestellt werden und die algorithmischen Systeme auf Risiken untersuchen sollen und dann den Plattformen helfen, Risikoreports zu veröffentlichen einmal im Jahr. Und außerdem gibt es Trusted Flagger-Organisationen, das sind teilweise private Firmen, teilweise NGOs, die den Plattformen dabei helfen, illegalen oder gegen die Guidelines verstoßenen Content auf den Plattformen zu identifizieren. Und die wurden früher direkt von den Plattformen ausgewählt, werden aber jetzt von den DSCs zertifiziert, wo einige auch sagen, okay, das wollen wir nicht, machen wir nicht mehr mit, aber es soll eben quasi eine gewisse Standardisierung reinbringen und Qualitätssicherung.
Ihr habt ja eben auch schon darüber gesprochen, dass das Problem mit Social-Media-Plattformen ist, dass bestimmte Stimmen und vor allem Stimmen, die polarisierender sind, verstärkt werden auf Plattformen und dass das Auswirkungen auf politische Prozesse haben kann. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie der DSA die Plattform reguliert und wer involviert ist. Aber wie versucht der DSA denn ganz konkret dazu beizutragen, dass auch demokratische Wahlen frei und fair bleiben, auch in der Online-Sphäre?
Da hat der DSA eine Verpflichtung, und zwar für besonders große Plattformen, nennt sich das systemische Risiken. Da müssen große Plattformen eine Risikoanalyse vorlegen. Und für systemische Risiken, zu denen eben auch Risiken für Wahlprozesse und politischen Diskurs zählen, zu analysieren, welche Risiken auf ihren Plattformen auftreten und wie sie dagegen vorgehen wollen. Also das ist zum Beispiel auf so einer Social-Media-Plattform wie X wäre ein Risiko Desinformation und die Verbreitung von Desinformation. Und in diesen Risikoberichten beschreibt X dann, wie sie dagegen vorgehen. In dem Fall sind es Community Notes, das heißt, das ist die Möglichkeit für Nutzer, an Inhalte Kontext quasi zu markieren. Und so soll dann die Verbreitung oder das Risiko, das mit Desinformation verbunden ist, minimiert werden.
Im DSA wird meiner Meinung nach oder der Meinung von vielen Forschenden bewusst auch nicht festgeschrieben, was systemische Risiken genau sind, da sich der Kontext dieser Risiken ja auch mit der Zeit verändern kann. Und insgesamt ist es eben auch eher ein prozedureller Ansatz, in dem sich die verschiedenen Institutionen auch über die Zeit mitentwickeln quasi und adaptiv sein können. Algorithm Watch, das ist eine NGO, die hier in Berlin tätig ist, aber auch im europäischen Kontext, hat zum Beispiel ein Risk Repository erstellt und verschiedene Risikoarten gesammelt, auch um quasi Forschende dabei zu unterstützen, ihre Datenanträge zu stellen, weil ja eigentlich jeder Datenantrag einen Risikobezug auch braucht, damit der gestattet werden kann. Und jetzt im Endeffekt liegt es an den Auditoren oder Forschenden und den Plattformen selbst, Risiken zu identifizieren und zum Teil eben auch Strategien zur Risikoverminderung zu entwickeln und zu testen. Außerdem kann die Kommission bei den großen Plattformen Informationen zu genannten Risk Mitigation anfragen und nach den Reports eben auch so Amended Reports anfragen. Wenn die Risikoreports nicht vollständig sind, kann da nochmal nachgefragt werden von Seiten der Kommission.
Mhm. Wir hören ja jetzt von Kritikern vor allem aus den USA ja immer wieder, dass der DSA eine Zensur darstellt, dass die EU jetzt den Plattformen sagen möchte, was wer wie sagen darf und was entfernt werden muss. Aber das klingt bei euch jetzt ja ganz anders. Also es ist ja, die Verantwortung liegt ja eher bei den Plattformen und bei Forschenden und, wie hast du sie genannt?
Intermediäre.
Als wirklich der EU. Also gibt es denn konkrete Regeln in diesem DSA, was angezeigt werden darf, was auf Online-Plattformen stehen darf? Oder ist das wirklich in den Händen von X selber in Zusammenarbeit mit den Intermediären?
Also wenn ich anfangen kann, in meinen Augen geht es eher um das Gegenteil als Zensur im DSA. Denn es geht um die Schaffung von Transparenz, wie wir es ja schon genannt hatten, und eigentlich auch Rechenschaftspflichten der Plattform oder der Service Provider. Und gerade Transparenz darüber, welcher Content auf den Plattformen gelöscht wird. Darüber gab es ja vorher eigentlich wenig Einsicht. Die Plattformen hatten zwar schon begonnen, so selbst Transparency Reports zu veröffentlichen, die waren aber überhaupt nicht standardisiert und haben über ganz andere Kennzahlen berichtet. Und da ist es eben wichtig, einen Grundstein dafür besser zu verstehen, wie diese algorithmischen Systeme funktionieren und eingesetzt werden. Und wenn zurzeit Kritiker, dazu gehört ja auch die derzeitige US-Regierung, wenn damit Kritiker gemeint sind, dann sollte man sich vor Augen führen, wie eben einige dieser Kritiker und Kritikerinnen selber mit Zensur umgehen und mit der Presse als demokratischer Kontrollinstanz für Politik umgehen. Jetzt gerade letzte Woche wurde wieder verschiedene Agenturen von der Pressekonferenz der US-Regierung ausgeschlossen. Und ja, also es ist eher ein politisches Instrument, das da genutzt wird auch teilweise. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, sich auch Gedanken über Gewaltenteilung zu machen und auch bei den digitalen Dienstekoordinatoren zu schauen, dass da teilweise die Kapazitäten nicht missbraucht werden. Jetzt nochmal, um bei den USA zu bleiben, auch generell bestehen auch jetzt neben der derzeitigen US-Regierung bestehen relativ große Kulturunterschiede, was als Free Speech verstanden wird. In den USA ja durch den ersten Anhang der US-Verfassung Free Speech geschützt ist, das sogenannte First Amendment. Und in Europa spielt eigentlich der Schutz von Minderheiten und der Grundrechtsschutz eine viel größere Rolle im politischen oder im öffentlichen Diskurs. Und in Deutschland zum Beispiel ist ein Beispiel dafür Holocaust-Leugnung, was halt illegal ist und in den USA aber quasi jeder eigentlich hinausposaunen darf, so.
Ja, um da vielleicht nochmal zu ergänzen, wir hatten es ja auch am Anfang schon im O-Ton von Herrn Wirkunen gehört, dass der DSA an sich gar nichts darüber sagt, was illegal ist, sondern eigentlich nur einheitliche Regeln darüber schaffen soll, wie mit solchen illegalen Inhalten umgegangen wird. Was dann illegal ist inhaltlich, das ist eher in nationalem Recht geregelt oder eben durch andere Gesetze, gar nicht eigentlich durch den DSA. Und bei der US-Regierung, da war das in den letzten Monaten schon echt auffällig, wie häufig da der DSA erwähnt wurde. Das waren teilweise komplett absurde Behauptungen, dass Leute ins Gefängnis gesteckt würden wegen dem DSA oder auch, dass Wahlen annulliert werden würden aufgrund vom DSA. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und da muss man schon diese Angriffe im Zusammenhang mit dem größeren politischen Narrativ der US-Regierung sehen und weniger, als dass es wirklich inhaltlich begründet ist beim DSA.
Das heißt, der DSA sagt, was mit illegalen Inhalten gemacht werden muss, aber sagt nicht den Plattformen, was illegale Inhalte sind. Was passiert denn, wenn soziale Medienplattformen sich nicht an die Regeln des DSAs halten?
Der DSA sieht auf jeden Fall auch Sanktionsmöglichkeiten vor. Also zum einen kann die EU-Kommission, das ist die Behörde, die das gegenüber den sehr großen Plattformen durchsetzt, den DSA, die können verbindliche Maßnahmen zur Behebung von Verstößen anordnen und die können auch Geldstrafen verhängen. Das können bis zu 6% des globalen Jahresumsatzes sein. Vielleicht, um das ein bisschen in Kontext zu setzen, das ist ungefähr die Größenordnung von Geldstrafe, die es auch im Wettbewerbsrecht gibt. Da sind es ungefähr 10% des globalen Jahresumsatzes. Genau, also ungefähr in der Größenordnung. Unter dem DMA gab es auch schon Geldstrafen, nämlich gegen Apple und gegen Meta, jeweils 500 bzw. 200 Millionen Euro. Das sind aber jeweils unter 1% des Jahresumsatzes gewesen, 0,1 und 0,3%, also sehr viel niedriger, als was da maximal möglich wäre. Zu diesen Strafen muss man aber vielleicht auch noch sagen, dass der DSA insgesamt wirklich eher kooperativ angelegt ist und dass diese Geldstrafen am Ende von einem ziemlich langen Prozess stehen. Die Kommission fragt erstmal Informationen an, wenn sie irgendwo einen Verdacht hat, dass ein Verstoß gegen den DSA vorliegen könnte. Dann kann die Plattform wieder darauf reagieren. Dann gibt es eine Untersuchung und eine vorläufige Feststellung von einem Verstoß. Da kann die Plattform dann wieder reagieren, kann sich verteidigen und kann auch schon Maßnahmen umsetzen. Und wenn dann am Ende von diesem Prozess immer noch ein Verstoß vorliegt, dann gibt es eben am Ende diese Geldstrafen. Und bis jetzt war das auch noch nicht der Fall, dass unter dem DSA irgendeine Geldstrafe verhangen wurde.
Strafen gibt es noch keine, aber es gibt ja schon einige Verfahren unter dem DSA gegen verschiedene Plattformen, die momentan laufen. Ich glaube unter anderem auch gegen Facebook und X. Warum ist die Kommission gegen die Plattform vorgegangen? Was sind da die Gründe und können wir schon irgendwas aus diesen Verfahren lernen? Also können wir sagen, da gibt es offensichtliche Schwachstellen in der Art und Weise, wie der DSA reguliert und das ist irgendwie eine offene Flanke, die so nicht funktioniert. Kann man schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
Es gibt schon eine ganze Menge an laufenden Verfahren, über 10, also auch gegen fast alle oder gegen viele von den größeren Plattformen, gegen AliExpress, Facebook, Instagram, TikTok, Temu. Das betrifft auch ganz unterschiedliche Aspekte vom DSA. Also bei TikTok, es geht zum Beispiel um Jugendschutz unter anderem. Bei AliExpress steht der Vorwurf im Raum, dass nicht genug gegen illegale Produkte auf der Website getan wird. Und was ein größeres Problem zu sein scheint, ist, dass es auch bei ganz vielen Plattformen darum geht, dass Forscher nicht ausreichend Zugang zu Daten gewährt bekommen. und auch diese systemischen Risiken, die wir schon angesprochen haben. Da scheint es auch bei vielen Plattformen Probleme zu geben, dass das nicht ausreicht, nach dem, was unter dem DSA gefordert wird. Und wir hatten ja auch schon um demokratische Prozesse gesprochen und Wahlprozesse. Da gibt es auch schon Verfahren, und zwar besonders viel Aufsehen erregt haben die Verfahren gegen X und gegen TikTok. Gegen X läuft schon seit 2023 ein Verfahren, und da geht es auch unter anderem darum, ob die Community Notes effektiv genug dabei sind, den demokratischen Diskurs auf X zu schützen. Dieses Verfahren hat die Kommission Anfang des Jahres jetzt auch nochmal erweitert. Das war rund um die Bundestagswahl. Da hatte ich ja erwähnt, dass Elon Musk seine Reichweite aktiv genutzt hat, um zum Beispiel die AfD zu unterstützen. Und da gab es Vermutungen, dass vielleicht der Empfehlungsalgorithmus intransparent geändert worden sein könnte, um eben seine Reichweite zum Beispiel zu boosten. Und der DSA schreibt vor, dass die wichtigsten Parameter eines Empfehlungsalgorithmus oder Empfehlungssystems in den AGBs transparent gemacht werden müssen. Und das könnte eben nicht passieren.
Darf ich ganz kurz hier einhaken? Aber das heißt, es geht dabei wirklich darum, die Änderungen müssen transparent sein. Aber dass die Änderungen gemacht werden, ist in Ordnung. Das schreibt der DSA nicht vor, dass politische Inhalte nicht geboostet werden dürfen. Es geht nur um, dass, wenn es passiert ist, das transparent gemacht werden muss.
Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine, was halt relativ klar geregelt ist, dass die wichtigsten Parameter eines Empfehlungssystems in den AGBs stehen müssen. Ob dann davon unabhängig quasi die Verstärkung von bestimmten Inhalten vielleicht auch ein anderes Risiko ist, das ist nochmal eine andere Frage. Und wäre wahrscheinlich auch sehr viel schwieriger für die Kommission zu beweisen. Deshalb wäre der erste Schritt, glaube ich, das unter diesem Transparenzaspekt zu betrachten. Könnte aber sein, dass es unabhängig davon auch unter anderen DSA-Verpflichtungen ein Verstoß ist. Genau, und dann gibt es auch noch ein Verfahren gegen TikTok. Im letzten Dezember hatte die Kommission das eröffnet nach der rumänischen Präsidentschaftswahl. Da gibt es eben auch den Verdacht, dass es größere ausländische Einflussnahme gab und dass TikTok nicht genug gemacht hat, um die Integrität des Wahlprozesses da zu schützen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass politische Werbung eigentlich auf TikTok nicht erlaubt ist und dass aber trotzdem das im größeren Umfang möglicherweise gegeben hat. Genau, in all diesen Verfahren gibt es aber noch keine endgültige Entscheidung.
Das heißt, gibt es einige Verfahren auch gegen US-Unternehmen unter dem DSA, aber noch keine finale Entscheidung, auch keine Sanktionen. Hat das damit etwas zu tun, dass Europa und die EU sich momentan auch in einem Handelskonflikt mit der US-Administration befindet und der DSA und die Entscheidung unter dem DSA jetzt quasi Teil der Verhandlungsmasse im Handelskonflikt sind?
Ja, also es gibt zumindest diese Befürchtung, dass das so ist. Das geht da insbesondere um das Verfahren gegen X. Es gab jetzt letzte Woche wieder Berichte, dass die Entscheidung der Kommission, ob X final gegen den DSA verstoßen hat, eigentlich schon längst feststeht, dass es aber nicht veröffentlicht wird, um jetzt noch die aktuellen Verhandlungen abzuwarten. Die wurden mehr als mehrfach auch aufgeschoben und sollen jetzt noch bis Anfang August gehen. Also es könnte sein, dass, wenn die dann abgeschlossen sind, im August die Entscheidung veröffentlicht wird. Aber es zeigt auf jeden Fall auch eine Schwachstelle in der Umsetzung des DSA, nämlich dass die Kommission als Behörde da so eine gewisse Doppelrolle hat. Auf der einen Seite sind sie politisch zuständig für das Aushandeln von solchen Handelsabkommen. Und wenn dann, wie von der US-Regierung ja extrem forciert, der DSA dann Teil von solchen Verhandlungen wird, dann bringt der DSA am Ende nicht den Schutz für Nutzer und Nutzerinnen, der er eigentlich bringen soll. Und langfristig macht das natürlich die Kommission auch unglaubwürdig in ihrer Rolle als unabhängige Durchsetzungsbehörde für den DSA.
Wenn die Europäische Kommission regulatorische Maßnahmen wie Strafzahlungen aufgrund der Nichteinhaltung des DSAs verhängt und die US-Regierung das dann eben als gegen sie interpretiert, als gegen die USA oder amerikanischen Interessen gerichtet interpretiert, dann kann das DSA-Enforcement ganz schnell zum geopolitischen Spielball werden, was wir uns natürlich nicht wünschen und deswegen halt auch eine unabhängige Durchführung und Durchsetzung davon wichtig ist und dass auch die Kommission nicht anfängt, das strategisch jetzt irgendwie aufzuheben, weil man Donald Trump nicht verärgern will oder weil man vielleicht die eigene Verhandlungsmasse oder Verhandlungsposition dadurch stärken möchte. Und ich glaube aber auch, dass die Kommission sich die letzten 1,5 Jahre sehr große Mühe gegeben hat, Evidenz von Forschenden, von NGOs in Europa zu sammeln, um eben juristisch sattelfeste Evidenz zu haben für die Verfahren gegen die Plattformen, damit man da in den ersten Fällen eben dann nicht vielleicht vor Gericht noch verliert, wenn sich die Plattformen gegen die verhängten Strafen juristisch wehren.
Und was ist jetzt eure Erwartung, wie das weitergeht? Also werden wir die Sanktionen dann bald sehen oder erst im August? Und was sollte die Kommission jetzt machen?
unabhängig von der Entscheidung gegen X, würde ich sagen, stehen wir insgesamt noch ziemlich am Anfang der Umsetzung des ESA. Es gibt super viele offene Fragen, auch teilweise bewusst offen angelegte Verpflichtungen unter dem DSA, die wird man nach und nach weiter erforschen müssen und in einigen Punkten auch sicherlich vor Gericht klären, wenn Plattformen solche Entscheidungen dann zum Beispiel anfechten. Das wird noch einige Zeit dauern. Es dauert auch, bis sich Kapazitäten zur Umsetzung sowohl auf EU-Ebene als auch auf Mitgliedstaatebene aufgebaut werden. Wir hatten auch schon erwähnt, dass der Datenzugang für Forscher ein wichtiger Punkt ist bei der Umsetzung vom DSA, bis daraus dann wieder Ergebnisse produziert ist, die man wiederum inhaltlich beim DSA nutzen kann. Das da wird auch noch wieder einige Zeit dauern. Ich glaube, was jetzt erstmal super wichtig ist, ist, dass es eben nicht dieser Eindruck entsteht, dass es politisch ist in der Umsetzung. Und da sollte die Kommission jetzt vor allen Dingen drauf achten.
Weil du gerade den Datenzugang nochmal angesprochen hast, es wurde jetzt vor kurzem der Delegierte Rechtsakt zum Datenzugang veröffentlicht durch die Kommission. Da gab es auch die Besonderheit von zwei Stakeholder-Partizipationen. Einmal auf den Gesamtdraft des DSAs und dann auf den Draft des Delegierten Rechtsakts zum Datenzugang, dass eben auch Forschende aus ganz Europa, aber auch außerhalb Europas eigenes Feedback einbringen konnten und das nochmal nachjustiert wurde, quasi der Draft. Und erst jetzt können Forschende wirklich diesen tieferen Datenzugang stellen, der unter Artikel 40.8 quasi dieses große Versprechen birgt, dass man die Risiken der Plattform besser verstehen kann. Weil der bisherige Datenzugang dreht sich eigentlich nur um Application Programming Interfaces, also quasi Schnittstellen, über die man Daten von den Plattformen sammeln kann, unter Artikel 40.12. Aber das, was wirklich eine Wendung bedeutet für die Forschung, ist Artikel 40.4 und 40.8, was eben jetzt nochmal sich zeigen wird, wie sich dann auch die verschiedenen Regulatorikbehörden, vor allem die in Irland, weil dort die meisten sozialen Plattformen ansässig sind, für die forschenden Interessen einsetzen. Denn wenn die Forschenden einen Datenzugangsantrag stellen an den irischen DSC, wird die Qualität geprüft. Und wenn dem Antrag, sagen wir, man möchte irgendwie Empfehlungsalgorithmen besser verstehen und möchte verschiedene Nutzerprofile und sehen, wie sich bei verschiedenem Verhalten der empfohlene Content entwickelt, wenn man das so designen möchte, stellt dann die Kommission das weiter an die Plattform und dann sagt die Plattform, ob sie die Daten liefern können oder eben auch nicht. Wenn sich die Plattform aber dagegen wehrt, sollte es eigentlich einen Mediationsprozess geben. Heißt, diese Datenzugangsantragsprozesse können teilweise auch nochmal eine ganze Zeit dauern. Und die Kommission hatte da im Delegierten Rechtsakt relativ engagierte Zeitfenster gesetzt, wo auch die Frage ist, ob sich das jetzt so durchsetzen lässt quasi in der Zeitspanne. Und ich stimme dem, was Luise sonst auch gesagt hat, zu, dass wir von einer ganzen Reihe weiterer digitaler Herausforderungen stehen und nicht nur notwendigerweise im Sinne des DSAs, aber auch bezüglich der generellen Sicherheit und Zukunftsfähigkeit Europas. Und was da ganz elementar ist, ist der Aufbau eigener digitaler Infrastrukturen. Wir haben ja wahrscheinlich alle den Diskurs zu digitaler Souveränität in den letzten Jahren mitbekommen, der jetzt eben durch die Trump-Regierung noch mal mehr Aufwind bekommt. Ich hatte das Gefühl, es war meistens die französische Regierung, die das die letzten Jahre gepusht hat. Aber jetzt ist es eigentlich in ganz Europa in aller Munde. Und es wird eben immer offensichtlicher, was für eine Gefahr davon ausgeht, offene Infrastrukturen zu haben oder digitale Infrastrukturen, die von anderen Ländern vor allem gestellt werden. Auch die 5G-Debatte dazu. Mhm. Und was besonders wichtig ist, ist die Beteiligung der öffentlichen Hand, die helfen kann, gemeinwohlorientierte und sichere Infrastrukturen zu entwickeln und auch Ressourcen für die Zivilgesellschaft zu entwickeln. Und positive Beispiele aus der letzten Zeit sind zum Beispiel ein Schweizer Large Language Model, das mit dem Supercomputer ARPS trainiert wurde und jetzt im September der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, dass eben auch wir als Zivilbevölkerung oder Forschende, aber auch Bundesbehörden dann dieses LLM nutzen können, das unter europäischen Sicherheitsstandards trainiert wurde, ohne Abhängigkeiten oder Datenaustausch mit dann privaten amerikanischen oder chinesischen Unternehmen. Und ein anderes Beispiel ist die Bundes-KI-Plattform Keepits, in der Bundesministerien und Bundesbehörden dann in einem sicheren, vom Internet entkoppelten Raum selbst KI-Anwendungen entwickeln können. Und was natürlich auch viel diskutiert wurde, ist der Aufbau von Chip-Produktionskapazitäten und Rechenzentren, weil wir eben da auch abhängig von anderen Ländern und vor allem anderen Kontinenten sind. Und von daher gibt es eine ganze Menge Herausforderungen und der DSA ist ein Schritt darin, die zu bewältigen.
Das heißt, eine ganze Reihe an Aufgaben für die EU, wenn es um digitale Souveränität geht, nicht nur der DSA. Vielen Dank, Philipp und Luise. Damit kommen wir auch schon fast zum Ende unserer Folge. Aber wie immer bei EU2Go haben wir zum Ende noch die Kategorie 3 Fragen, ein Wort. Das heißt, ich stelle euch 3 Fragen, die ihr bitte jeweils mit einem Wort beantwortet. Und die erste Frage ist, was ist eurer Meinung nach das größte Risiko, das von Social Media Plattformen ausgeht?
Einstellungsveränderung.
Ich würde sagen Polarisierung.
Zweite Frage ist, welche Social Media Plattform wird mit der höchsten Strafe belegt werden unter dem DSA?
Dann tippe ich auf X.
Ich würde auch auf X tippen.
Die sich im ganzen Prozess extrem
gegen alles sträuben.
Genau, gegen alle Auflagen sträuben, sich überhaupt nicht kooperativ verhalten.
Auch keinen Datenzugang für Forschende bisher geben. Also es waren die unkooperativsten bisher von den Plattformen.
Spannend. Und die letzte Frage ist, welchen Aspekt am DSA findet ihr am wichtigsten?
Aus Forschendensicht natürlich den Datenzugang.
Dann sage ich systemische Risiken.
Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr heute bei mir im Podcast wart, um mit mir über den DSA zu sprechen und den Schutz von NutzerInnen und demokratischen Diskursen in der Online-Welt.
Ja, danke schön, hat Spaß gemacht.
Danke fürs Interview.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 52. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Law Centers in Berlin. Alle unsere Folgen findet ihr wie immer auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auf unserer Webseite thelawcenter.eu, wo ihr auch ein Papier von Luisa zum Thema DSA findet. Mein Name ist Tunjan, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.